Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen heute Abend zu unserem Christustreff hier in der Siemensstraße. Schön, dass ihr euch alle nochmal aufgemacht habt am Abend dieses Tages, eines besonderen Sonntages, der ja mehrere Dinge beinhaltet. Viele Ehes heute, Erntedanktag. Wir haben es ja heute schon in der Losung gelesen als Wochenvers. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Nicht nur die leibliche Speise, sondern auch die geistige Speise ist damit gemeint. Und sind wir froh, dass wir heute im Buch des Trostes lesen können. Im Jesaja-Buch ist heute unser Abschnitt überschrieben. Dann geht es im Buch des Trostes und der Erlösung, wie es heißt, um das E wie Erlösung. E wie Erntedankfest, E wie Einheitstag. Heute ist Tag der deutschen Einheit. Ich war heute noch im Auto unterwegs. Unterwegs kam auch der Bericht aus Halle, aus der Pauluskirche, wo auch die Predigt zum Einheitstag war, weil es dort begonnen hatte. Auch Frau Merkel sagte, dass sie wieder um die Einheit warb, der Menschen untereinander, dass man sich nicht mit Hass, sondern dass man sich mit guten Worten begegnet und mit Frieden. Und das ist, kommt nach dem E, kommt F im Alphabet, das ist der Friede. Und seinen Frieden gibt er uns und denkt, das ist uns ganz wichtig. Und wir sind froh, dass wir heute auch den Friedemann da haben, der uns heute Abend am Wort dienen wird. Wir freuen uns, Friedemann, dass du heute wieder da bist, immer ganz besonders für uns, wenn du kommst schon. Ganz frisch erholt aus dem Urlaub, freuen wir uns, dass du heute auch Kinderteil übernehmen wirst und uns miteinander dienst. Ja, Herr, wir sind im Leben unterwegs und wir gehen unseren Weg, Herr. Und gerade haben wir es gesungen, du gehst mit uns den Weg und du siehst weiter unseren Weg. Und wir danken dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Und auch, wie es im Psalm heißt, auch wenn wir im dunklen Tal wandern, da bist du bei uns. Und da danken wir dir, dass wir darauf dich vertrauen dürfen, dass wir einen festen Halt bei dir immer wieder finden in unserem Leben, Herr. Wir danken dir auch jetzt, dass du mitten bei uns bist, weil du es verheißen hast. Und dass du jetzt auch uns frei machst, um auf deine Stimme zu hören, auf dein Wort, Herr. Nimm du alle Lasten ab in dieser Stunde, Herr, was uns belädt, was uns vielleicht abhält, um auf dich zu hören. Und mach du uns ganz frei, um auf dich zu hören, Herr. Geh du mit uns jetzt in diese Stunde, segne du uns. Wir beginnen ihm den Christustreff in deinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen.
Der Text für heute steht im Buch Jesaja, und zwar das Kapitel 55. Einladung zum Gnadenbunde Gottes ist der erste Teil von zwei Teilen überschrieben. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld dafür das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen, um des Herrn willen, deines Gottes und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Gottes wunderbarer Weg. Suche den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Berge und Hügel sollen für euch herfrohlocken mit Jauchzen und alle Bäume auf dem Felde in die Hände klatschen. Es sollen Zypressen statt Dornen wachsen und Myrten statt Nesseln. Und dem Herrn soll es zum Ruhm geschehen und zum ewigen Zeichen, das nicht vergehen wird.
Ich habe heute eine Überschrift gesetzt und die heißt: Alles geschenkt, ein Traum. Der Heiko hat es ja schon erwähnt, Eheerlösung, ja, aus einem Bereich, der ungünstig ist, in was, wo man sich frei fühlt, in eine große Freiheit. Und wie wir gerade gehört haben, beginnt der Text ja: Herr, wer Durst hat, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, der kann kommen, kauft euch zu essen, es kostet nichts. Ist ja ein bisschen seltsam, dass hier steht, kauft, ja, und dann es kostet nichts. Was ganz Ungewöhnliches. Wenn wir in der Wirtschaft sind, da wird immer gestritten und verhandelt. Ich bin im Vertrieb für Software und da geht es immer um Verhandlungen und ja, das Produkt ist gut, aber es ist zu teuer. Man weiß, man kann vielleicht am Preis noch was machen. Immer so der Streit ums Geld, aber kauft umsonst. Und das ist einer der großen Unterschiede von Gott, der einfach schenken möchte. Und schenken ist was ganz Wunderbares und Gott macht es unglaublich Freude, uns viel zu schenken, das Maximale, was überhaupt Menschen erreichen können, nämlich seine Freundschaft, die Freundschaft mit dem, der die Sterne gemacht hat, der die Erde, der uns gemacht hat, der alles kann und alles weiß, der will unser Freund sein. Es ist ein Lottogewinn. Wein und Milch werden hier erwähnt, die teuren Getränke der damaligen Zeit. Nehmt einfach umsonst. Es kostet nichts. Nehmt es hin. Wir haben ein Bild der kostenlosen Speisen. Einmal erinnert es uns natürlich an Erntedank, dass alles, was wächst, gedeiht, was wir essen können, ja letztendlich wir gar nicht tun, sondern wir bauen vielleicht an, wir verarbeiten es, aber das sind alles Geschenke von Gott. Aber dieses Bild, dass alles geschenkt ist, ist hier noch ein anderes. Warum muss Gott extra sagen, hier gibt es was kostenlos? Warum muss er es rausrufen? Warum suchen die Menschen nicht von sich aus und sagen, hey, hier ist das Leben? Und so sind wir Menschen seit Anbeginn, wo man eine Frucht gesehen hat und gesagt hat, ist zwar verboten, die zu nehmen, aber die will ich haben, da ist das Leben. Und so ist es eigentlich bis heute und in der damaligen Zeit, in der der Text verfasst wurde, wo der Jesaja geschrieben hat, da haben die Menschen sich immer so Figuren aus Holz geschnitzt, haben die mit Gold überzogen und die Völker um Israel rum haben solche Götter gehabt und Israel hat gemeint, Mensch, das brauchen wir auch. Unser Gott, unsere Schriften von Mose her, die sind nicht so wertvoll, die nehmen wir gar nicht, wir machen uns Holz. Und wenn man so vorstellt, auch Propheten haben das ja ironisch beschrieben, wie so eine Vogelscheuche im Gurkenfeld, eine selbstgemachte Figur. Und dann betet man oder opfert man irgendwas und dann soll diese Figur helfen. Für uns heute völliger Schwachsinn eigentlich, ja? aber man hat es einfach getan. Man hat es für wertvoller geachtet als das, was hier damals überliefert wurde von Mose, dass ein Gott da ist, der zwar zunächst unsichtbar ist, aber der hört und der Leben schenken will. Frage, wie ist denn das heute? Ich komme gerade gestern von einer Reise. Ich durfte mit meiner Frau alleine im Wohnmobil an die Côte d'Azur und wir sind 300 Kilometer der Küste entlang gefahren, haben die schöne Schöpfung Gottes gesehen. Und natürlich habe ich auch Aktionen für meine Frau gemacht. Die geht gerne einkaufen. Ich gehe nicht so gerne einkaufen. So Schüsseln und Deko-Dinge. Und dann sind wir immer wieder dort in Läden gegangen. Und ich weiß nicht, bestimmt ist es euch auch aufgefallen, überall immer diese Buddha-Figuren. Ganz Europa überzogen in ganz, ganz vielen Läden diese Buddha-Figuren. Wie kommt das? Vor nicht allzu langer Zeit, auch Menschen, die irgendwo mit der Kirche zu tun haben, da habe ich mal eine Diskussion gehört, darf man sich so eine Buddha-Statue denn in den Garten stellen? Wer das Alte Testament mal gelesen hat, um Himmels Willen lieber nicht. Wir haben eine Quelle, die so, und wir haben es vorher im Lied gehört, eigentlich die einzige Quelle, die das wahre Leben bringt. Und wir lassen so uns überströmen, weil wir uns auch nicht auskennen, weil wir vielleicht auch nicht tief graben, vielleicht auch das Volk Israel mal vergleichen, ob diese Holzfiguren, die da so übergoldet waren, ob die geholfen haben, ob die gehört haben. Nein, das Volk Israel ist immer wieder in Katastrophen gekommen, wenn sie das getan haben. Andere Völker sind über sie hereingebrochen und Gott hat auch seine Hilfe oftmals zurückgestellt, weil er gesagt hat, wenn ihr diesem Holz vertraut, und mich so beleidigt, dann schaut mal, was das für Ergebnisse bringt. Nun, diese Buddha-Figur, die wird ja nicht angebetet. Das ist ja praktisch ein Hinweis auf diesen ersten Buddha. Der hat einen ganz schwierigen Namen, Siddhartha Gautama. Und das ist eine Überlieferung. Die Texte, die es über ihn gibt, meines Wissens sind die erst 500 Jahre später auch aufgeschrieben, seine Idee. Und was wir heute haben, wir hören das vielleicht auch immer wieder, so der achtfache Pfad, dass man Dinge einhalten soll, um ein gutes Leben zu haben oder irgendwo in ein gutes Nirvana zu kommen, wo es dann vielleicht wo Leid vermieden wird. Immer wieder dieser Kampf, diese Anstrengung, um Stufen zu erreichen, aber bei Gott gibt es das Leben umsonst. Es gibt Sündenvergebung kostenlos. Aber die Menschen, ich weiß auch nicht, manchmal denke ich, sie graben vielleicht auch zu wenig, sie forschen zu wenig. Dass man auch mal eine Bibel, die das meistgedruckte Buch der Welt ist, aufschlägt und sagt, ich will es mal lesen. In der Argumentation auch mit Kollegen oder bekannten Menschen, die gar nicht an Gott glauben, stelle ich immer wieder fest, es hat niemand gelesen, aber man hat ganz tolle Argumente, was dort alles nicht richtig sein soll. Aber gelesen haben es ganz wenige. Das erstaunt mich. Wenn man doch sich bilden möchte und es ist ein Buch, so häufig übersetzt worden in der Welt wie kein anderes Buch, warum habe ich dann so wenig Interesse, mal da reinzuschauen? Oder mir fällt auch manchmal auf, auch in unserer Landeskirche, das sind Leute, der Pfarrer, der macht es vielleicht gut, ich sitze da rein, ja, aber tief graben, was wirklich Leben bringt. Nein, die Bibel steht zu Hause. Für mich persönlich gilt, sie hat mir schon so unglaublich geholfen. Hoffnung gegeben in ausweglosen Situationen, wo ich nicht mehr zurechtgekommen bin. Große Hoffnungsworte. Oder wenn wir den Islam ansehen, unglaubliche Anstrengungen, um irgendwann in ein Paradies zu kommen und nicht mal die Sicherheit, außer ich bin Selbstmordattentäter, dass ich in dieses Paradies auch komme. Ich weiß es nicht als Muslim. Und dann mal graben, wie sind denn diese Worte dem Mohammed überliefert worden? Da gibt es Hinweise, dass Mohammed Überlieferungen, die er angeblich von einem Engel Gabriel bekommen hat, revidieren und verändern musste, weil es nicht gepasst hat, weil er gesagt hat, das sind satanische Verse, die muss ich erst mal wieder korrigieren. Ist das eine richtige, gute Überlieferung, auf die wir uns verlassen können? Bei keinem Prophet der Bibel gibt es irgendein Revidieren einer Botschaft. Das muss man mal nachlesen. Wir haben heute in unserem Text auch diese Prophetie von dem König David. Und Menschen zweifeln ja immer, und auch die moderne Theologie zweifelt, ob der David überhaupt eine Person war, die gelebt hat. Und jetzt erst in letzter Zeit hat man Steine gefunden, ein Gebäudeteil in Israel, das auf David wirklich hinweist. Und erst wenn man wieder außerbiblische Hinweise hat, sagt man, okay, ja, also David hat doch gelebt, jetzt ist es irgendwo sicher. Die Texte sind unglaublich gut überliefert und ich habe jetzt über 35 Jahre fast täglich in diesem Wort gelesen. Es ist verlässlich und die Prophetien, die sind wahr. Ich möchte diese eine Prophetie, die auch heute in unserem Text kommt, wahrnehmen, nämlich dieser Bund Davids, den Gott damals geschlossen hat mit David, dass sein Königreich ewig besteht, können wir heute erleben, dass es tatsächlich wahr ist, dass zum Beispiel aus allen Völkern, und dazu muss ja das Israel zuerst in die Welt ganz zerstreut worden sein, hat auch nichts damals mit Babylon zu tun, weil aus allen Völkern werden Juden wieder ins Land Israel kommen und das ist auch 1948 geschehen. Die hebräische Sprache wurde nicht mehr gesprochen in der Welt in dieser Zeit. Es hat ein Jude angefangen in einem Kindergarten, weil das Hebräisch noch geschrieben war in der Tora, im Alten Testament, das anzufangen zu sprechen. Und heute ist es die Landessprache in Israel. Unvergleichbar in der Welt. Und es gibt Prophetien, dass wieder in Ägypten zum Beispiel Hebräisch gesprochen wird. Und das ist im letzten Jahrhundert wirklich passiert. Die Juden sind jetzt zwar aus Ägypten vertrieben worden, auch weil die Judenverfolgung auch in islamischen Ländern groß ist, aber die hebräische Sprache existiert und die ägyptischen Juden sind in Israel und Prophetien sind wahr geworden. Das kann man alles nachprüfen. Das ist das lebendige Wort Gottes und darum ist es auch verlässlich. Oder wir haben vielleicht noch die Ideologie des Atheismus, dass nur das, was sichtbar ist, dass das gilt. Und auch hier haben Menschen die Ideen vielleicht großer Mühe, ihr Leben zu gestalten, um Erfolg zu haben, um Anerkennung zu haben. Aber es ist auch ein Brot letztendlich, dass man sich hier ein irdisches Leben gestaltet, das nicht satt macht, weil wir wissen es einfach, wir erleben es immer wieder um uns herum. Wir Menschen haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können unsere Lebenszeit nicht bestimmen. Junge Menschen um uns herum sterben. Ich habe erst dieses Jahr einen Kollegen verloren, an dessen Arbeitsplatz ich jetzt sitze. Wir haben am Anfang des Jahres noch diskutiert, wie geht es weiter, was macht man alles. Und dann ist der Krebs gekommen und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Ein anderer Kollege, ich habe immer gestaunt, der hat ein super Vesper immer gerichtet, ganz gesundes Vollkornbrot, nur Gemüse, war super schlank. Ich habe immer gedacht, Mensch, so einen flachen Bauch möchte ich auch mal gerne haben. Hat sich Mordsmühe gegeben. Ja? Und so sind wir ja mit Essen, Sport, ja, Erfolg, unser Leben aufbauen. Und er hat einen Hirntumor bekommen und er ist nicht mehr unter uns. Ganz gesund gelebt. Alle Anstrengungen des Menschen, es ist ein Brot, wenn wir uns auf diese Weltzeit verlassen, das letztendlich nicht satt macht, weil es ein Ende hat. Und die Frage ist denn, was ist der Sinn? Ganz anders heute unser Text. Das Brot, das satt macht, und das ist ja ein Bild mit diesen Getränken und mit diesen Früchten, was wir alles zum Essen haben, für das Brot des Lebens, und das ist hier geschrieben, und wir haben es in gedruckter Form heute vor uns und können daraus Leben und wirklich Leben finden. Es kostet nichts. Auf der anderen Seite war es unglaublich teuer, der Gott, der im Himmel komfortabel sein Dasein geführt hat, ist auf die Erde gekommen und hat unglaubliches Leid auf sich genommen, damit du und ich und jeder ist gefragt und wertvoll dieses Leben bekommen können. Jesus weist ganz klar darauf hin, es gibt zwei Geschichten, das ist die verlorene Münze und auch dieses verlorene Schaf, wo eines fehlt, dass wirklich jeder Mensch wichtig ist. Es ist keiner, der über diese Erde geht, den Gott nicht liebt. Eine Person ist ihm wichtig, eine. Und es gilt für jeden auf der Welt. Was für eine Message, Vergebung und dann nicht wie im Atheismus ein endliches Leben, wo wir krank werden, wo wir nicht die Kontrolle über unser Leben haben, wo ein Unfall, eine Krankheit unser Leben beenden kann, sondern ein ewiges Leben in einer uns jetzt noch nicht sichtbaren Welt. Was für eine Hoffnung. Und bei mir ist es so, deshalb stehe ich hier, deshalb bereite ich mich vor und deshalb beschäftige ich mich gerne mit dem Wort Gottes. Ich habe den Jesaja unterwegs im Urlaub gelesen. Es macht mir Freude. Es ist mein Leben, es ist meine Hoffnung, meine Zukunft. Jesus Christus schenkt uns diese Freundschaft und dieses ewige Leben. Bei mir gibt es viele Worte, die mich getragen haben. Einzelne Verse aus der Bibel, ich möchte mal zwei, drei nennen, vor allem aus den Psalmen. Dort steht, wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. So ein Psalmbäder, der in großer Not war, aber der hat sich auf Worte verlassen, so eine innere Freiheit, und die haben ihn wieder aufgebaut. Oder einer meiner Lieblingsworte in Psalm 42, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Da hat einer eine ganz tolle Psychologie. Er schaut schon in die Zukunft und sagt, in der Zukunft werde ich Gott danken, jetzt geht es mir, ich möchte mal schwäbisch ein bisschen auf unterem Niveau, jetzt geht es mir beschissen, ja. Mir geht's schlecht, aber ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Er nimmt so Abstand und übersieht jetzt psychologisch gesehen mal seine Situation, die jetzt vielleicht ungünstig ist. Aber in der Zukunft wird er Gott danken. Nicht nur ich selbst bin ein Hinweis, dass das Wort Gottes Mut macht und dass es Freude und Hoffnung schenkt und uns ein gutes Leben schenkt. Ich habe im Urlaub auch das Buch von Sophie Scholl gelesen. Sie hat ja auch viele christliche Literatur und andere Literatur gelesen, hatte so eine innere Freiheit, obwohl sie den Militärdienst ableisten musste, obwohl sie Munition bauen musste für einen Krieg, wo sie niemals dahinter stand und eigentlich in äußeren, ganz schlechten Umständen war, hat sie Worte der Hoffnung in sich getragen. Ich möchte mal ein Wort vorlesen, das sie geschrieben hat. Das war 1941 am 16. Juli. Ich freue mich über jeden Tag, der verging. Also da war sie da im Arbeitslager und musste Munition herstellen. So rückt die Freiheit, die seit deinem Besuch, ich glaube, sie schreibt an einen Bekannten oder Bruder, ich weiß es nicht mehr genau, nur noch viel verlockender winkt, doch immer näher allen Gewalten zum Trotz. Und dann auch ihr Blick in die Zukunft, nachher werde ich lachen. Sie weiß, es geht vorbei und nachher werde ich lachen, das gibt ihr innere Hoffnung. Sie hat eine ganz große innere Freiheit gelebt und wir wissen ja, dass sie geköpft worden ist für ihre Schriften, für das, was sie gelesen hat und für das, was sie verbreitet hat, nämlich dass dieses Gewaltsystem des Nationalsozialismus kein freiheitliches System ist, das den Menschen hilft. Sie hatte innere Freiheit. Und wer Christ ist, der hat eine ganz große innere Freiheit und die trägt uns auch durch. Und wir leben in einer Welt, wo wir alle auch viele Baustellen haben. Ich denke immer wieder an meine Fahrstrecke. Ich arbeite in Karlsbad, darf zurzeit 3 Tage im Homeoffice arbeiten. Vieles geht ja mit Fernzugriff heute, was ja schön ist im Softwarebereich. Aber wenn ich dorthin fahre, dann fange ich mich manchmal an zu ärgern. Warum? Es gibt immer wieder Baustellen. Einmal Baustelle in Besenfeld, dann habe ich eine Viertelstunde Umweg. Dann fahre ich über das Murgtal hinunter, über Laufenau, dann ist da die nächste Baustelle. Dann fahre ich über Gaggenau, dann gibt es da wieder eine Baustelle. Und eigentlich ist das so ein Bild eigentlich für unser Leben, auch wenn wir Christen sind. Es gibt immer wieder Baustellen. Unser Leben ist nicht immer komfortabel, unser Christsein ist nicht immer gut und wir handeln auch nicht immer gut. Aber was ist das Schöne an diesem Bild? Die Baustellen, die sind immer in Arbeit. Ich freue mich, wenn eine Baustelle mal wieder fertig ist. Das heißt, wir dürfen auch an unseren Baustellen arbeiten. Vielleicht sind da Dinge, wo wir in unserem Leben noch nie drüber gesprochen haben. Mal sagen, Mensch, da sind vielleicht ältere Personen, die Erfahrung haben, denen kann ich vertrauen, denen kann ich mal was anvertrauen. Dass man so eine Baustelle auch bearbeitet oder in der Ehe vielleicht endlich mal was anspricht, was wichtig ist. Ja, wir müssen kommunizieren. Gott sagt, Worte sind Leben. Die Ehen, die mehr kommunizieren, ich streite mich auch manchmal mit meiner Frau und das ist ganz wichtig. Ich sage immer, das ist wertvoll. Jetzt sind wir ja weitergekommen. Jetzt weißt du, was du hier willst und was ich mir wünsche. Ja? Und wenn man das verschweigt, ja, und immer in sich reinfrisst, ich glaube, das ist nicht das Gute. Gott streitet ja auch hier immer wieder mit den Menschen und sagt, hey, mach dies, mach jenes, dann hast du es einfach besser. Er drückt es, bringt es zum Ausdruck. Wir haben ja Erntedank und es geht ja heute auch ums Danken. Natürlich, wahrscheinlich waren viele auch schon in der Kirche heute Morgen. Das Danken ist ja was Wichtiges. Wenn wir gute Dinge haben, danken wir ja auch gerne. Ja, wenn man so vielleicht so ein Schokolädchen bekommt als Kinder, dann sagt man, Mensch, Dankeschön. Oder wenn wir gesund sind, wenn wir sagen, Mensch, die Früchte, ja, das kommt ja alles von Gott, da danken wir gerne. Haben wir auch schon mal gedankt für unsere Schwierigkeiten? Ich glaube, das ist auch so ein psychologischer Abstand. Vielleicht unsere Kinder, die jetzt nicht ganz genau den gleichen Weg und die Wünsche in die Richtung gehen, wie wir es uns wünschen. Ja? Oder Streit mit dem Schwiegervater, mit der Schwiegermutter, mit den Nachbarn, mit Arbeitskollegen. Wer auch mal dafür dankt, dass jetzt da vielleicht eine schwierige Situation ist, der steht schon psychologisch auch ein Stück weit über der Situation und sieht sie aus einem anderen Blickwinkel, denn Gott hat in all dem auch einen Sinn. Wir alle sind sicherlich durch schwierige Zeiten schon gegangen. Mein Leben hat es bewegt und ich möchte auch ein lebendiges Leben. Und ich weiß nicht, haben Sie mal irgendeinen spannenden Film angeschaut, wo die Protagonisten keine Probleme hatten? Wäre ein langweiliger Film, oder? Man geht nur zum Essen, alles stimmt, alle sind freundlich, ja, niemand wird so einen Film angucken, da gibt es immer Probleme und so ist unser Leben. Es gibt Probleme, wir dürfen sie anpacken, wir dürfen darin leben, ja? Wir dürfen auch dafür danken. Das Alter, wenn ich jetzt erlebe, Menschen um mich herum, die so krank werden, ich glaube, es ist eine ganz schwierige Zeit, aber wenn junge Menschen, ältere Menschen beobachten, wie sie leben, wie sie mit den schwierigen Situationen umgehen, ob sie Hoffnung haben, sagen, Mensch, mein Körper, der zerfällt, der wird krank, ich habe Schmerzen, aber ich habe eine große Hoffnung. Ich habe kürzlich eine Frau im Hauchstift getroffen, auch von den APIs, bin nur den Gang entlang gelaufen, dann habe ich nur die Stimme vernommen, ich kannte die Frau, ich nenne jetzt auch keinen Namen, aber eine Frau hat geklagt, die waren zusammen in Gesprächen, sie sagte, Mensch, wir haben doch aber eine Hoffnung, das ist Jesus. Da habe ich mich gefreut. Sie hat Jesus in sich, sie hat Hoffnung. Sie hat gesagt, sie hat jeden Tag unsägliche Schmerzen und wir wissen auch oft nicht, warum muss das sein, auch wenn wir gläubige Menschen sind, warum muss das sein? Ja? Wir wissen es nicht, aber so eine innere Freiheit ist da. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, ich möchte nicht immer nur von mir erzählen, möchte vielleicht jemand vom Platz aus oder vielleicht kurz ans Mikrofon kommen und erzählen, welches Wort Gottes hat ihm denn schon geholfen im Leben. Wir sind ja hier eine Gemeinschaft. Ich denke, die allermeisten sind natürlich auch im Glauben dabei. Wem fällt was ein? Wer möchte Gott die Ehre geben und sagen, Mensch, das Wort hat mich vielleicht, die Situation auch ein bisschen beschreiben, hat mich da durchgetragen.
Und da möchte ich nur ganz kurz das bestätigen. Ich habe auch nicht ganz einfach in meinem Leben Situationen gehabt. Und in der schwersten Situation meines Lebens kriege ich ein Buch in die Hand, hatte meine Mutter mitgebracht in die DDR. Wir hatten ja nicht so viele Bücher, dass wir für alles danken sollen, Friedemann. Mein Mann Wir waren in einem Ferienheim. Es war wirklich schwer. Er hatte dort wieder getrunken und ich wusste dort nicht mehr ein noch aus. Und da kriege ich das Buch. Wir sollen für alles danken. Ich habe das Buch in die Ecke geschmissen, an die Wand und habe gesagt, nee, lieber Gott, da kann ich dir nicht für mein Leben danken. Und ich habe es immer wieder, das Buch doch zur Hand genommen und habe dann gesagt, okay, ich probiere das jetzt. Ich probiere jetzt für die schwersten Situationen in meinem Leben zu danken. Und dann habe ich probiert, lieber Gott, ich danke dir. Wisst ihr, das kann ich 10-mal sagen. Ich kann das aussprechen. Aber das muss vom Herzen kommen. Das muss da runterrutschen. Und dann habe ich es manchmal 10-mal gesagt. Lieber Gott, ich danke dir, dass mein Leben gerade so ist, wie es ist. Nee, ganz ehrlich, ich finde mein Leben gerade total scheiße, echt. Und dann habe ich es wieder probiert. Und wieder und wieder und manchmal 10-mal. Lieber Gott, ich danke dir. Und dann ist es vom Kopf ins Herz gerutscht. Und seit 1980 übe ich mich am Danken für die Schwierigkeiten in meinem Leben. Und durch das Danken bin ich aus meinen Depressionen rausgekommen. Durch das Danken habe ich einen ganz neuen Blick gefunden. Ich bin frei und fröhlich geworden. Und heute zähle ich mich zu den reichsten, fröhlichsten, glücklichsten Menschen auf dieser Welt.
Vielen Dank für das sehr, sehr gute Wort. Und wir Christen dürfen immer authentisch sein. Das Buch mal in die Ecke schmeißen ist völlig in Ordnung. Wir müssen uns nicht verbiegen, ja? Aber man sieht es an deinem Gesicht, wie es strahlt. Das ist für mich eine ganz ehrliche Geschichte hier und eine Möglichkeit, was Dank tut. Gott sagt zum Danken Folgendes: Wer Dank opfert, der preiset mich, und das ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Dankbarkeit ist auch Heilung. Es hilft uns. Wir haben es gehört, es passiert im Leben. Und deshalb heute ein Erntedank. Wir danken für das Gute, was Gott uns schenkt. Aber wir danken auch für ein leidenschaftliches Leben, das Schwierigkeiten hat, das sie überwindet. Wir brauchen manchmal einen ganz langen Atem. Gott ist auch jemand, der oft sich wahnsinnig Zeit lässt mit Gebetserhörungen. Aber am Ende und in der Ewigkeit werden viele Fragen beantwortet, was auch die Schwierigkeiten gewirkt und getan haben in unserem Leben. Mit Dank möchte ich abschließen. Wer Dank opfert, das ist Psalm 50, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Alles umsonst, kostenlos, ewiges Leben, Freude, ein Leben, das nicht resigniert, das dankbar ist und das auch Schwierigkeiten überwindet. Amen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, wir loben dich, dass du Realität bist, auch hier unter uns, über die Freude, die du geben kannst im Herz, die innere Freiheit. Für die Hoffnung, für das ewige Leben, alles umsonst. Du willst es uns schenken und jedem Menschen, der über diese Erde geht. Wir bitten dich, dass die Menschen auch suchen. Wer dich sucht, wird dich finden. Herr, du willst auch gesucht werden, wie in einer Liebesgeschichte. Du hast auch Liebesbedürfnisse, obwohl du der allmächtige Gott bist, der Himmel und Erde gemacht hat. Willst du gesucht werden? Ich danke dir, dass alle oder viele von uns hier dich gefunden haben, dass wir Freunde sein dürfen von dem Höchsten, von der höchsten Person, die überhaupt existiert. Du bist unser Freund. Das macht uns glücklich, das gibt uns innere Freiheit. So möchten wir dir danken für unser Leben, auch für die Schwierigkeiten, für die Sünden, die du uns vergeben hast, für den Stress, den wir manchmal haben, dass wir daraus lernen, dass andere auch beobachten, wie wir in der Hoffnung auf dich damit umgehen, wie du auch Probleme auch lösen kannst und ein Helfer bist. Dir sei die Ehre dafür.
Herr Jesus, und wir dürfen zu dir kommen und wir dürfen dir unsere Last, unsere Schwierigkeiten, unsere Nöte bringen. Und so möchten wir hier als Gemeinde und Gemeinschaft einstehen für unsere Geschwister in der ganzen Welt, die nicht frei Gottesdienst feiern dürfen, die in Bedrängnis sind, die verfolgt werden, die unterdrückt werden, die Nachteile erleiden müssen, weil sie dich lieb haben. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du sie stärkst und dass du ihnen diese innere Freiheit, dass du ihnen die jeden Tag neu gibst. Und Herr Jesus, wir möchten einstehen für unsere Geschwister und für unsere Freunde in der Gemeinde, im Umfeld, in der Familie, die krank sind und die leidet und die einen schweren Weg zu gehen haben in dieser Zeit. Ich möchte dich bitten, dass du sie heilst und dass du ihnen Friede und Ruhe und Kraft gibst. Ich möchte dich bitten für unsere Freunde und Geschwister, die traurig sind, weil sie einen lieben Menschen verloren haben und ihn so schmerzlich vermisset. Tröste du. Und Herr Jesus, wir möchten dir Dank sagen, dass wir im freien Land leben dürfen und dass unser Land wieder vereinigt worden ist vor über 30 Jahren. Und ich danke dir, dass wir die Freiheit haben, auch frei zu wählen. Und diese Wahl ist gelaufen letzte Woche. Und ich bitte dich, dass du eine Regierung schenkst, die unserem Land gut tut und die in Achtung und Respekt vor dir handelt. Herr Jesus, und so sind wir einfach dankbar, dass wir dich haben und dich kennenlernen dürfen und dass wir alles mit dir teilen dürfen. Du hörst, du liebst uns und du bist an unserer Seite. Und so möchten wir gemeinsam dein Gebet beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns seinen Frieden. Amen.